Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie ist Kommunikationsdesignerin, hat darüber gearbeitet, promoviert, wie man theoretische Texte in Bilder überführt. Sie gibt Performance-Lectures bei wissenschaftlichen Konferenzen. Sie hat beim Open-Mic-Wettbewerb gewonnen und seit letztem Jahr ist sie Vorstand des Vereins Expedition Philosophie. Und zu einer solchen ist Veronika Reichelt jetzt als Autorin ihres neuen Buches aufgebrochen, Das Gefühl zu denken, Erzählungen über das Lesen. Willkommen, guten Morgen, Frau Reichelt im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen guten Morgen.
Beschreiben wir erstmal das Projekt. Sie haben 50 Interviews geführt mit philosophisch versierten Frauen und Männern und sie nach ihren Leseerfahrungen befragt. Das hätte natürlich ein interessantes Gesprächs-, Sachbuch-, Interviewbuch werden können. Sie haben aber daraus Erzählungen gemacht. Was war das für eine Idee? Warum haben Sie sich für diese Form entschieden?
Ich glaube, man kann in Erzählungen man kann da kleine Motive schärfen. Es muss nicht alles für alle stimmen. Und was auch ganz wichtig war, diese Interviews waren vertraulich. Und ich habe auch alle, die mitgemacht haben, haben hinterher die Erzählungen abgenommen, also ihre Zustimmung gegeben. Und die Menschen erzählen davon Dingen, über die sie so im ihrem beruflichen Kontext nicht erzählen dürften. Da geht es um Ängste, da geht es ums Nichtverstehen ganz oft. Da geht es um ganz persönliche Motive, wo das doch immer eine Wissenschaft sein soll. Und deshalb war dieser geschützte Rahmen ganz wichtig. Und Erzählungen können es einfach lustig machen und auf bestimmte Punkte verschärfen, zuschärfen.
Weil Sie gerade sagen, Frau Reichel, es muss nicht alles stimmen. Was haben Sie denn erfunden?
Gar nicht so viel, aber ich habe das Setting erfunden und ich habe manchmal zwei Personen in eine Geschichte zusammengeführt. Ich habe manchmal tatsächlich eher Sachen sanfter gemacht, weil mir meine Probeleser gesagt haben, das klingt erfunden. Niemand würde sagen, dass er sich wirklich komplett an Hegel festhält. Also es ist gar nicht so viel, aber es gibt so kleine Verschiebungen und auch Dinge, die Leute nicht etwas unkenntlich machen.
Sie schreiben auch im Nachwort, die Gespräche, die Sie in Cafés, in Küchen, auch über Telefon oder Zoom digital geführt haben, die seien manchmal so ein bisschen wie eine klassische Psychoanalysesitzung gewesen.
Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber es war dieser Moment, dass jemand über das erzählt, was ihm am allerwichtigsten ist. Weil Philosophie liest man, wenn man das wirklich will. Das ist so anstrengend, das tut man nicht, wenn man nicht sich sehr, sehr viel davon verspricht. Und wenn ich dann ein Gespräch mit jemand führe, der mir von dieser ganz zentralen Sache erzählt, von der man sonst nie eine halbe Stunde am Stück oder eine Stunde am Stück erzählt, dann ist das sehr persönlich und dann ist das ein tatsächlich besonderer Moment.
Nehmen wir mal ein erstes Beispiel genauer in den Blick, Frau Reichel. Vorher müssen Sie uns aber ein bisschen inhaltlich einstimmen, denn es geht um eine Derrida-Spannung. Also Jacques Derrida, bedeutender französischer Philosoph, Poststrukturalismus. Ich könnte mit meiner gesunden Halbbildung jetzt vielleicht zwei Sätze zu ihm sagen, die einigermaßen stimmen. Ich konnte seine Texte ehrlich gesagt nicht im Ansatz verstehen. Sagen Sie es uns vorab, was ist so das Besondere an Derrida und seinem Denken?
Puh, jetzt fordern Sie mich schon heraus. Also Derrida ist ein Denker, der zum Beispiel sehr stark, das hat mich immer fasziniert, über die Sprache nachgedacht hat und darüber, dass die sich ständig verändert, dass da ständig Bedeutung zirkuliert, dass sich ständig etwas austauscht, dass wir eigentlich nie denselben Satz nie gleich lesen. Und das ist so eines der Themen, die mich
passt zur Erzählung, die Sie daraus gemacht haben, Frau Reichel. Es geht hier um eine besondere Derrida-Spannung. Und wie baut sich die nun auf bei der Probandin, nenne ich sie jetzt mal, Ina, die Sie getroffen haben? Was passiert da?
Naja, sie liest das und wenn sie ganz entspannt ist, funktioniert es nicht. Sie muss sich zusammennehmen, sie muss sich anspannen, sie muss das alles im Kopf haben. Und ich glaube, es entsteht so ein Gefühl, dass man auch tatsächlich sich anders, sie fühlt sich in diesem Moment anders, als sie sich sonst fühlt. Und in gewisser Weise ist das auch ein sehr schönes Gefühl. Und es ist aber schwer, diese Konzentration lange zu halten. Man sinkt dann wieder zurück und man fühlt sich dann ein bisschen schuldig, weil man zurückgesunken ist.
Nummer zwei, da warten wir auf einen Plop mit Lissy, die Jean-Luc Nancy liest. Auch zu diesem Philosophen vielleicht eine ganz kurze Charakteristik von Ihnen, Frau Reichel?
Ja, Jean-Luc Nancy ist 1940 geboren, ist auch einer der Franzosen. Und Nancy schreibt sehr viel über den Körper und über Haut und über Berührtwerden, über Verletzlichkeit und über Gemeinschaft und den Einzelnen und wie die sich zueinander verhalten. Und das Besondere an Nancy ist, dass der eine sehr poetische Sprache hat, die wirklich manchmal liest sich das wie Lyrik und manchmal folgt es auch sehr der Logik der Sprache. Und es gibt eine ganz besondere Gruppe von Menschen, die das sehr lieben. Ich glaube, die haben wieder oft was gemeinsam.
Und Lissy wartet bei ihm drauf, dass es plopp macht. Was meint sie denn damit?
Lissy ist wie so viele von uns extrem besorgt über den Zustand der Welt und sie hat seit vielen Jahren sich politisch engagiert, sich im Umweltschutz engagiert, sie fliegt nicht mehr, sie ist vegan, sie kümmert sich um alles und die Welt wird nicht besser, sondern sie wird schwieriger. Und sie hat das Gefühl, wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es sie bei Nancy und es gibt sie bei Nancy, weil er keine einfache Lösung anbietet. Gerade weil er sagt, ich weiß es nicht, aber ich gucke ganz genau und ich kümmere mich ganz vorsichtig darum, wie wir gut miteinander umgehen, könnte dort die Lösung liegen. Genau, und diese Lösung zu haben, wäre der Plop. Dann könnte man weiterleben und sich dabei gut fühlen.
Man lauert schon, wenn man ihr Buch liest, immer so auf diese Begriffe. Das ist eigentlich sehr lustig mit dem Plop. Und es gibt am Ende noch ein letztes Beispiel nochmal, weil es auch so hübsch ist, das Butler-Ding. Da geht es um Judith Butler, die Ikone moderner feministischer Philosophie. Und hier lernen wir Carla kennen, die Judith Butler zweimal liest. Einmal als Studentin und einmal als Philosophiedozentin mit 42 Jahren. Was ist denn hier das Ding?
Das Ding ist Das ist eine Figur, die bei Judith Butler laut meiner Interviewpartnerin sehr oft auftaucht. Und das ist diese Idee, dass zwei gegensätzliche Bewegungen gleichzeitig aktiv sind. Also es ist zum Beispiel möglich, dass ich jemanden Verletzlichen sehe und es gibt in mir einen starken Impuls, dass ich den beschützen möchte. Und gleichzeitig macht mich diese ausgestellte Verletzlichkeit aggressiv. Und ich fühle gleichzeitig eine starke Aggression und ich fühle diesen Wunsch zu schützen. Und in dieser Geschichte ist diese Bewegung dieser Gleichzeitigkeit das Butler-Ding.
Sie haben vorhin schon gesagt, Frau Reichel, dass Sie allen Probanden, nenne ich sie gerne, also allen Interviewpartnern, die Erzählung vorgelegt haben. Die haben sie dann abgenommen. Wie waren denn die Reaktionen? Haben die sich wiedererkannt gefühlt und sozusagen in ihrer Lektüre verstanden gefühlt?
Es ist sehr unterschiedlich. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele kurz geschluckt haben, dass da was zurückkam, was sie so nicht erwartet haben. Es gab aber ganz wenig Änderungswünsche. Und es gab viele Interviewpartner, die hinterher gesagt haben, ich erkenne mich, aber ich bin das nicht mehr. Ich bin jetzt anders. Ich war mal so, aber ich habe mich, das dazwischen Interview und Geschichten liegen 2-3 Jahre oft, ich habe mich in dieser Zeit komplett verändert und bin jetzt woanders.
Und wie ging es Ihnen selbst, Frau Reichel? Hat sich denn über dieses Buch, über diese Arbeit auch Ihr Gefühl zu denken verändert, wenn es ums Lesen geht?
Eigentlich muss ich das erst noch feststellen, weil ich habe, während ich dieses Buch geschrieben habe, immer den Text gelesen, um den die jeweilige Erzählung sich dreht. Und ich habe seitdem nur so klein, also es ist, ich habe es nicht noch mal, ich habe kleine Texte gelesen, aber keine ganzen philosophischen Bücher. Ich bin noch nicht ganz, weiß es noch nicht genau,
Und wird es weitergehen in Ihrer Literatur? Sie machen ja so viel Literarisches, also sozusagen diese Denkerfahrung in Literatur zu übersetzen, wäre ja auch reizvoll, das vielleicht mal mit literarischen Texten auszuprobieren.
Das ist sicherlich auch möglich, aber ich glaube, dazu gibt es in gewisser Weise schon sehr viel. Also es gibt Radiosendungen, wo danach gefragt wird, was man gerade gelesen hat und was die wichtigsten Bücher im Leben gewesen sind und was die verändert haben. Also ich glaube, zur Literatur kann man das auch machen, aber das Schöne an diesem Projekt war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann von was erzählen, wovon noch nicht so viel erzählt wurde. Und über das Lesen von Literatur wurde schon eine ganze Menge erzählt.
Wenn Sie es mal machen, können Sie mich fragen, dann erzähle ich Ihnen mal, wie ich mich fühle, wenn ich Thomas Mann lese oder so.
Das würde ich sofort wissen wollen.
Vielen Dank, Frau Reichelt, für Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Und das Gefühl zu denken, das Buch von Veronika Reichel ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen mit 252 Seiten für 22 Euro.